31 Runden sind gespielt in der Super League. Im Meisterrennen ist man schon ein Gewinner, wenn man nicht verliert. Der FC St. Gallen hat gehört, dass die heutige Jugend keine Geduld mehr hat für einen ganzen Match und beendet sein Spiel konsequenterweise schon nach 80 Minuten. Bei GC stellt man begeistert fest, dass sich die eigenen Spieler immerhin noch bewegen. Und in Genf haben die Fans schon genug vom Spiel, bevor das überhaupt angefangen hat. Und damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit, einem Fußball-Podcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine grossartige Runde bei mir, wie ich finde. Rechts von mir steht wieder zurückgestuft, der Thomas Schifferle. Ich weiß gar nicht, ob mir das als Co. ist es ein Co-Trainer, Co-Präsidium oder wie würdest du das beurteilen, was wir hier haben?
Lieber Florian, ich würde das ganz einfach beurteilen. Du bist der gnadenlose Chef und ich bin dein Lakai.
Sehr gut, das finde ich, das gefällt mir sehr.
Aber nur, wenn es um die Sendung geht.
Aha, okay. Dann steht mir vis-à-vis der Dominik Wiemann, der wieder aus Bern angereist ist. Dominik, bist du wie ich beim Coiffeur gewesen oder stelle ich das erst gerade jetzt fest?
Das stellst du erst gerade fest, weil ich möchte eigentlich gleich wieder einen Coiffeur-Termin abmachen.
Aha, aber dann ist die Wellen in dem Fall, die ist eigentlich, okay, vielleicht ist es auch wegen der Kopfhörer. Also Dominik hat so zwei schöne Wellen, wo ich früher noch hatte, bis vor einer Woche, wenn man sie mit dem Kopfhörer so festklemmt. Und mir gerade so wie steht Tilman Pauls, wo natürlich wie immer seine Schuhe abgezogen hat.
Ja, aber ich muss sagen, gefällt mir die Frisur, ich würde nicht gehen. Jetzt schon direkt wieder.
Geil,
ich bin Fan von den Wellen.
So ein bisschen David Wagner Gedenkfrisur, habe ich schon gehört.
Ja, das hat so was Frühlingshaftes.
Ist bei IB der David Wagner die Rückkehr ist kein Thema, oder?
Nein, wobei nachdem das ja bei Norwich schon fast rausgeflogen ist, sind die jetzt wieder auf dem Weg, gut auf dem Weg in die Premier League, wäre gerade ein bisschen übertrieben, aber sind nicht schlecht dabei.
Wir fangen doch am besten bei dem an, wie würdet ihr dem sagen, was oben passiert in der Meisterschaft? Meisterrennen ist vielleicht ein Meistergehen oder ist das ein gemütlicher Ostermeister-Spaziergang?
Ein Meisterwarten?
Meisterwarten
vielleicht? Ja. Es gibt ja, das berühmte Wörtchen für das. Schneckenrennen.
Ich habe jetzt gesagt, ein Meister Mikado könnte man es auch nennen, wer sich zuerst bewegt hat, verloren. Es kommt ein bisschen längeren Einspieler als sonst üblich, aber der Joel Mall ist auf SRF so toll gewesen, dass der Olli gut sofort nachher geschrieben hat, unbedingt Mall in die Sendung schneiden. Und ich habe gelesen Mail und ich habe gedacht, irgendjemand hat uns eine Mail geschickt. Aber lesen sollte man können. Es ist der Joel Mall, der Goalie von Servette nach dem 0:1 gegen den FC Zürich.
Jetzt erwartet ihr mir nach 3 Minuten nach dem Spiel wieder eine fundierte Spielanalyse. Ja, wir haben die Verpflichtung, hier zu reden. Aber ich muss heute den Joker ziehen. Es ist schwierig, irgendwie ein Fazit zu ziehen. Das kann irgendwie der Benny Huckel im Studio, wo den Match auf dem Sofa mit dem Käferli und dem Notizblock geschaut hat. Heute ist viel gegen uns gelaufen. Ich weiß, ich finde gar kein Wort. Beim Goal ist es einfach eine Frechheit. Es ist wirklich die dümmste Erfindung im modernen Fußball, ist der Wahr. Also für was haben wir ihn denn? Wenn man das nicht sieht, dann weiß ich auch nicht. Dann nimmt im Fußball so viel und es ist einfach nur schade. Also heute, wenn ich das in der Pause im Video gesehen habe, hat es mir den Nuki rausgehauen. Muss ich ehrlich sagen, dass man das nicht sieht in dem Keller und dass die Schiris nicht sehen, das ist eine absolute Frechheit. Und ich bin eigentlich absolut gegen Schiedsrichter-Bashing, aber heute, das ist absolut entscheidend gewesen. Und klar, haben wir nachher das Goal oder den Abschluss in der zweiten Halbzeit, ich weiß, ja, auch nicht gefunden. Es ist mühsam, es ist eine schwierige Woche, jetzt müssen wir den Kopf leeren. Meine Stimme ist innen da und ich glaube, wir lassen es so.
Das war schon einmal der Goalie von Servette. Er hat eine Minute durchgeschwätzt, obwohl er keine Worte gefunden hat.
Wo er fast keine Stimme hatte.
Und gar keine Stimme hatte.
Und er will kein Schiedsrichter-Bashing machen, aber
heute basht halt schon ein bisschen. Ja, also heute mal halt.
Genau.
Der Schiedsrichter ist nachher dann angestanden und hat gesagt, jo, also wenn man jetzt die Bilder genau anschaut, es geht um die Szene vor dem 1-0, dem einzigen Goal, wo der Dante geschossen hat, wo der Antonio Marquesano der Gegenspieler Keigo Tsunemoto niederrisst und Servette ist eindeutig der Meinung, dass man das Goal nicht dürfte geben. Bei uns wird wieder mal bored. Warum auch immer. Wahrscheinlich, weil es ein Podcast rum ist von Tamedia. Könnt ihr die Wut nachvollziehen, Dominik?
Ja, schon. Also es ist wirklich einfach sehr ein plumper Versuch von Marquesano, wie er da wirklich so offensichtlich zurückzieht. Er ist sicher, also ich meine, Marquesano ist nicht der kräftigste Mann auf dieser Welt. Und logischerweise geht der Servetti auch relativ einfach, aber es ist so plump, der ist für mich ein Foul.
Der Servetti könnte auch wieder aufstehen. Er könnte sich bemühen, um wieder aufzustehen. Aber er bleibt natürlich gerne hocken und früht noch lieber die Arme schnell. Aber natürlich es ist ein Foul. Am Joel Mall würde ich in Erinnerung rufen, dass die absolut blöde Findung namens War seiner Mannschaft auch schon geholfen hat. Und zwar im Herbst, im Hinspiel mal Servet FCZ, bei einem von den 5 Hinspielen, ich komme gar nicht mehr raus, was genau, dem Modus, nein, einfach im Herbst, wo Zürich geführt hat in Genf, und dann kommen sie einen Handspenalty über, also kommt Servet einen Handspenalty über, wo einfach nie und nimmer ein Penalty ist. Und der Penalty kommt Servet über, wegen dem War.
Und der War sitzt auch nicht in einem Keller. Es ist wirklich...
es tönt halt einfach gut.
Super. Es ist ein leicht durchflutetes Grossraumbüro. Wie bei uns. Es wird, glaube ich, weniger bohrt als bei uns. Aber es ist kein Keller in Folge.
Es ist ja lustig. Die Werbung können wir jetzt machen. Ich glaube, die Woche vorher war ja der Joel Mal bei einer anderen Liga im Podcast gewesen, unter anderem mit dem Fabio Rauch, der ja, glaube ich, der grösste Warhasser auf der Welt ist. Und offensichtlich hat es schon auf Joel Mal abgefällt. Ich habe mich einfach gefragt, ob die Argumentation aufgeht. Also,
welche Argumentation?
Vom Mal. Also der War ist die dümmste Erfindung, die es je gegeben hat, weil er hat heute nicht richtig eingegriffen. Das ist so ein bisschen wie wenn man sagt, das Feuer ist die dümmste Erfindung, die der Mensch je gemacht hat, weil es brennen immer wieder Häuser ab. Ich glaube, irgendwie es geht nicht ganz auf, oder? Also du kannst dich nicht über etwas beklagen, das nicht funktioniert hat und dann sagen, es ist blöd, dass es erfunden worden ist.
Aber man muss sagen, er hat eingeleitet mit, jetzt wollte 3 Minuten nach Schlusspfiff eine fundierte Analyse. Also er hat schon ein bisschen vorweggenommen, dass vielleicht so ein paar Ungenauigkeiten in der Argumentation kommen.
Unschärfe.
Leichte.
wobei, wenn man im Schiedsrichter das ganze Statement zu oder anhört, er ist auch nicht ganz stringent in seiner Argumentation. Also ich meine, er windet sich, ist ja dann gefragt worden, wie er das War entschieden hätte. Ja, und ich weiß nicht was. Also, ja, soll ich einfach sagen, ja, wir haben es nicht gesehen, wir haben nicht auf Foul entschieden und es ist falsch. Ganz einfach.
Aber es ist schon ein Fortschritt. Er steht her, sagt ja, er hat es nicht gesehen und dann nimmt er noch ein bisschen den wahren Schutz. Okay, aber noch Verbesserungspotenzial, aber okay.
Man könnte auch noch anfügen, dass Servet noch 2x die Latte trifft. Sie hat durchaus die eine oder andere Möglichkeit, auch noch selber ein Goal zu schiessen. Und es ist jetzt schon eindrücklich, die letzten vier Matches hat Servet 11 Punkte verloren. Also seit sie die Möglichkeit hat, der Erste zu werden, passiert gar nichts mehr.
Es gibt ein Stichdatum.
Gibt es so ein Stichdatum, ein offizielles, das festgeschrieben ist im Kalender?
Wo festgeschrieben ist, wenn die Sonntagszeitung eine Geschichte gemacht hat über den Joel Mall. Wie super, dass das alles läuft und dass die Autogrammkarten ausgehen dort unten oder ausgegangen sind. Seither ist, wie sagen wir so schön, der Wurm drin.
Ja, das ist ja der psychologische Erklärungsansatz. Aber man kann einfach auch ganz normal wählen und sagen, ja, sie waren ja wirklich über die ganze Saison sie sind so gedreht vor einer Welle. Ich meine, die sind trotz europäischer Mehrfachbelastung, trotz Rückschläge, sie haben auch den Bedia verloren im Winter, besser gesagt, sie haben ihn verkauft und so weiter. Es ist echt immer weitergegangen. Und ja, man hat ja schon ein bisschen das Gefühl gehabt, die fliegen tendenziell schon ein bisschen hoch und vielleicht sind sie jetzt einfach eher wieder ein bisschen näher bei Realität. Ich meine, ich würde es jetzt auch noch nicht ganz abschreiben. Ich meine, sie haben jetzt 3-mal in Folge verloren, aber es hat eigentlich jeder von diesen Matchen hätte sie mehr oder weniger auch gewinnen können. Es hat sicher wirklich nicht geholfen. Also irgendwann müssen dann wirklich auch noch Blumen von Konkurrenz auf Geschäftsstelle kommen. Also ich meine, der eine oder andere Spieler könnte es jetzt schon brauchen. Sie reden jetzt auch die ganze Zeit von der Müdigkeit, die sie haben. Ja.
Ich habe auch gedacht, als Thomas gerade das Stichdatum angesprochen hat, er meint die nicht registrierten Spieler, weil da wäre ja unter anderem auch ein Stürmer dabei. Keine Ahnung, wie viele Tore der jetzt geschossen hätte, ob er überhaupt eins geschossen hätte, aber ist natürlich auch so ein bisschen, die Welle hat noch ein bisschen länger angedauert als die Nichtregistrierung, aber jetzt ist man, glaube ich, bei dem Thema, ich glaube, René Weiler hat es auch angesprochen, dass man jetzt vor allem in der Offensive merkt, den Abgang von Chris Bedia.
Ja, also in der Tribüne Genève ist der Titel, jetzt spürt man bisher, was der Chris Bedia alles beitragen hat mit seinen Goal und Assist. Und da habe ich schon gedacht, René Weiler, wo wir jetzt so viel gelobt haben für seine Arbeit, und wo man ihm aber schon eben sagt, und ich glaube, da steht er selber dazu, Thomas, du kennst ihn ja wahrscheinlich am besten von uns, dass er ein fordernder Mensch ist, dass er Professionalität einfordert auf allen Ebenen. Ich meine, also jetzt, wenn du dann feststellst, uns gehen Goal vorne aus und wir haben einen eigentlich unter Vertrag, nur wir haben ihn vergessen zu registrieren, also der Puls dürfte vielleicht auch nach dem Spielschluss relativ hoch bleiben bei ihm.
Ich würde jetzt mal behaupten, er macht nach außen gute Miene zum bösen Spiel. Also man, der wird, ich muss jetzt schauen, dass ich das als jugendfrei formuliere, einfach ziemlich genervt sein, dass das nicht funktioniert hat. Und es ist ja dann gleich noch interessant, wenn ich schaue jetzt gerade am Chris Bedia, am hochgelobten Chris Bedia, seine Bilanz bei Union Berlin an. Er hat 4-mal gespielt, 4 Einsätze gehabt. 12 Minuten, 15, 9 und 7. 4-mal auf dem Platz gestanden also, 4-mal hat Union kein Goal geschossen und dafür 4-mal verloren. Es ist dann schon noch verrückt. Und das ist eine höchst durchschnittliche Mannschaft im Moment in der Bundesliga. Union, darf man glaube ich so sagen. Und dann hast du dort einfach irgendwo unter ferner Liefen und in Genf unten wird er sehnlichst vermisst. Das ist dann nochmal so ein bisschen der Unterschied.
Ja, also das ist ja nicht das einzige Beispiel. Wir haben einen Same, der ja, ich glaube, der zweitbeste Torschütze im Winter in der Super League, oder? Im Gomo, die Bilanz ist ähnlich wie die von Bedia bei Union, Serie B, muss man sagen. Also ich glaube, es ist nicht eine mutige Aussage, wenn man sagt, das Niveau in der Super League ist definitiv schon höher gewesen.
Damit ist die Sendung beendet.
Ich bin ein bisschen beleidigt.
Nein, es ist ein bisschen spannend, es ist unterhaltsam, aber es ist sicher schon höher gewesen.
Kommen wir doch zum FCZ. Der FCZ hat immerhin gewonnen.
Kann man noch etwas sagen zu den Servet-Fans? Oder müssen wir das noch abhandeln?
Ich glaube, zu den Fans müssen wir eh noch kommen. Oder? Also, ich hatte jetzt gedacht, machen wir noch. Wir können es aber jetzt machen. Also die Fans vom FCZ sind zum Teil rein ins Stadion. Es muss bei der Eingangskontrolle, es ist ein bisschen strittig, hat jemand eine Bierflasche dabei gehabt, könnte es ein Pyro gewesen sein. Kann man sich fast nicht vorstellen eigentlich.
Und Bier also, eigentlich auch nicht, oder? Also Bier im Stadion habe ich noch nie gesehen.
Also Bier, ja, wobei Bierflasche mitnehmen, das wüsste ich jetzt wirklich nicht.
Ja, Flasche ist.
Genau. Also auf jeden Fall, es ist bei der Eingangskontrolle zu Streitigkeiten gekommen, es ist zu Gewalt gekommen. Die FCZ-Fans sagen, es ist unverhältnismäßig eingegriffen worden. Ich weiss, dass in Genf das Thema Sicherheitschef, wobei der ist jetzt gewechselt worden, immer mal das Thema war, dass die Genfer Polizei gerne mal ein bisschen härter zugreift, dass es in Genf auch immer wieder mal tatscht vor dem Stadion, im Gegensatz zu anderen Stadien in der Schweiz. Und auf jeden Fall haben dann die FCZ-Fans beschlossen, sie reisen wieder ab. Und dann ist aber ein Teil ist schon drin gewesen und die hat man dann nicht rauslassen wollen, worauf die, wie jetzt Servet mitteilt hat, irgendwie im Ausgangsbereich Zeug kaputt gemacht haben, um rauszukommen. Und nachher sind dann Servet-Fans, wo sie das mitbekommen haben, auch aus dem Stadion, dann sind sie raus, dann sind sie glaube ich, wieder rein und dann sind sie wieder raus. So, Dominik, oder?
Ja, und es hat sich einfach angefühlt wie ein Geisterspiel. Und ich meine, dann ist schon ein bisschen Mühe. Also irgendwie Servet ist irgendwie so ein zartes Pflänzchen, ist am Wachsen seit Jahren. Ja, es kommt etwas Gutes raus. Es braucht noch ein bisschen, oder? Ich meine, es waren offiziell 13'000 Zuschauer gewesen. Jetzt hat man so ein bisschen die Möglichkeit gehabt, in einem Heimspiel gegen FCZ noch einmal wirklich einzusteigen, das Meisterrennen oder es wieder spannender zu machen. Und es haben die Fans nichts Besseres zu tun, als in Protest zu gehen, ihre Mannschaft nicht zu unterstützen. Und das finde ich schwach.
Es ist halt wieder ein klassisches Beispiel dafür, sie nehmen sich wichtiger als das eigentliche Spiel.
Gut, du kannst natürlich aber auch sagen, ich gehe jede zweite Woche in das Stadion. Ich stelle fest, also es wird ja nicht so sein, dass die Servet-Kurve nie irgendwie in Konflikt kommt mit dem mit dem Sicherheitsdienst von diesem Stadion.
Aber du musst doch auch noch ein Gefühl für die Situation haben. Du musst doch spüren, braucht mit Mannschaft, braucht sie mir nicht und so weiter. Du kannst andere Formen von Protest anlegen, oder? Und das ist sicher der falsche Moment gewesen.
Ich glaube, es ist eben übergeordnet, gibt halt das Thema von diesem Kaskadenmodell und die Situation ist aufgeladen. Und der Tilman und ich, wir sind ja zusammen Zug gefahren.
Sehr schöne Zugfahrt.
Es ist ein bisschen länger gegangen als geplant, aber eigentlich wir haben mehr Zeit gehabt, um über so Zeug zu reden. Ja. Und die grosse Frage, die ja über dieser Super League schwebt, ist, wenn klopft es wo mal so richtig, weil es im Moment einfach auf Konfrontation geht. Und ich glaube, das ist, du sagst, Thomas, sie nehmen sich selber wichtiger als sie sind. Andererseits sagt der Dominik, wenn sie nicht drin sind, ist es ein Geisterspiel.
Ja, das ist ja die alte Diskussion, dass der Fußball Zuschauer braucht, damit er lebt. Aber der Fußball braucht den Zuschauer nicht, damit das Spiel stattfinden kann. Also es geht immer noch in erster Linie ums Spiel. Und das ist zentral. Der Dominik hat es richtig gesagt, man kann protestieren, alles zusammen, aber es geht doch ums Gespür. Meine Mannschaft braucht mich. Also wenn ich wirklich ein Fan bin von einer Mannschaft, dann unterstütze ich die Mannschaft, dann bestehe ich zu einer und dann gehe ich nicht wieder davonlaufen. Also das ist doch, es gibt doch andere Mittel von Protest. Die können dann am anderen Tag ein Kommuniqué aufsetzen, sie können am nächsten Samstag oder Sonntag bei einem Heimspiel entsprechende transparent verfassen, wo man alles sieht, dass sie nicht ganz glücklich sind mit dem, wie sie in Genf behandelt worden sind. Sie können das nächste Mal auf Genf gehen, das transparent machen. Aber davonlaufen, das ist einfach keine Lösung.
Ja, es hat wahrscheinlich auf der einen Seite ein bisschen das, wir sind für den Club da, aber in der anderen Seite ist das halt eben, was wie Flo gesagt hat, ein Teil von der ganzen Diskussion, die so darüber schwebt. Und vermutlich ist in den Fanszenen, die das Thema sehr beschäftigt, ist halt einfach dieser Konflikt übergeordnet zu einem Spiel gegen den FCZ. Auch wenn es ein Meisterrennen ist, Meister warten. Auch wenn es irgendwie vielleicht gerade ein wichtiges Spiel ist, aber dann ist irgendwie das Interesse oder die eigene Verpflichtung dem Konflikt gegenüber wahrscheinlich in dem Moment größer und kann dann nicht sagen, dass man den Verein im Stich lässt. Ja, vielleicht. Aber irgendwie, man setzt halt ein Zeichen bei dem Thema.
Ja, also man setzt das Zeichen in der eigenen Bubble. Und ob das jetzt aussagekräftig ist, ich wage es bezweifeln.
Ich glaube, für die Gesamtsituation, wenn du merkst, es gibt am Eingang Stress und die ganze Situation ladet sich auf und dann würdest du jetzt noch ein Match, also jetzt aus Zürcher Sicht, und du gehst dann noch ein Match und verlierst vielleicht noch, könnte ja passieren in Genf, wenn man jetzt nicht gerade sehr weit von der aktuellen Situation hat. Und es wird innen noch ein bisschen Alkohol konsumiert und vielleicht noch andere Sachen und du kommst nachher raus und bist wieder mit den gleichen Leuten konfrontiert, wo du schon Stress hast, wo du reingekommen bist, dass man dann sagt, vielleicht ist es gescheiter, wenn wir uns zurückziehen, würde ich jetzt immer noch sagen, könnte ja vielleicht sogar Risikominimierung gewesen sein aus Zürcher Sicht.
Wir haben im Zug über Selbstregulierung geredet, ja. Und logisch ist es vielleicht auf den ersten Blick merkwürdig, wenn man die Videos sieht aus Genf, dann von Selbstregulierung zu reden, aber eben, es kann gut sein, wenn es drin gewesen wäre, dass ich das aufgeschaukelt hätte und nach dem Spiel weitergegangen, noch schlimmer weitergegangen wäre.
Gut, die vom FCZ, die sind ja schon auf Eindhoven gefahren. Die Eindhoven sind offenbar nicht so gut behandelt worden von der Polizei. Die Holländer sind auch immer nur menschenfreundlich unterwegs, wenn sie eine Uniform anhaben, das ist bekannt. Ich bin allerdings auch schon froh gewesen, um holländische Polizisten vor einem Fußballstadion, möchte ich auch noch anmerken.
ja, wirklich. Willst du das ausführen? Oder?
Es war ein Länderspiel gewesen in den 90er Jahren. Es muss Holland-England gewesen sein. Und dann fährst du beim Kuip, beim Rotterdamer Stadion, kommst mit dem Zügel an. Es war dunkel. Ich steige aus, ein riesen Tumult. Wirklich. Also, da gehen die Leute aufeinander los, die Polizei steht. Also, es war sehr eine unangenehme Gemengelage. Und da bin ich in so einem Kasten, also wirklich so 2 Meter breiter Polizist, 3 Meter gross, bin ich hinter der gestanden und habe gewartet, bis wieder davon machen kann. Also, ich bin Gott froh gewesen, ist der dort gestanden.
Aber Holland, England ist ja eigentlich auch.
Das ist Kindergeburtstag natürlich.
Das ist Freundschaft. Das ist zwischen Orange und Grün vermutlich, also vom Spiel, vom Risiko.
Nein, und dann sind sie auf Eindhoven und dann sind sie eben schlecht behandelt worden in Eindhoven. Das war bei dem Match, wo der Bo Hinrichsen knapp nicht gewonnen hat und ich glaube 5-0 verloren. Das war sein allererster Match überhaupt. Und dann hat man beschlossen, wir gehen heim.
Genau, und 2 Kollegen von mir, die waren auch da, das sind ja FCZ-Fans, und das sind, glaube ich, etwa die noch bossen Kollegen, glaube ich, die 3 einzigen Zürcher gewesen, die im Gästensektor sitzen.
Also ein Bub von meinem Kollegen ist auf dem Bus am Morgen früh abgefahren, kommt in Eindhoven an, gehört den Beschluss von der Chefin von der Kurve, wir gehen wieder heim, dann hat der Bus wieder umgekehrt und er ist wieder heimgefahren, also 0,0 Fußball, dafür etwa 15 Stunden im Bus rein. Alles gut.
Aber eine gute Geschichte, die man jahrelang noch erzählen kann.
Es wird uns auf jeden Fall sicher weiter beschäftigen. Der FCZ darf, ich habe schon vorletzte Woche gesagt, dass der FCZ-Finalrunde reicht. Jetzt ist es endgültig, 1-0 gewonnen. Nachdem die Jungen wahnsinnig gut trainiert haben, oder? Und ein paar Spiele lang in der ganzen Thomas. Ja, sie sind rechnerisch noch nicht drin, aber hinten dran hat es... Danke, Thomas. Sie sind rechnerisch noch nicht drin, aber es ist... Also
für das hast du einen Co-Moderator, oder?
Vielen Dank, ja. Also sind, aber sie sind drin. Sie sind schon länger drin, weil die hinten dran ja hinter ihnen sind. Und es gibt ja einen Grund, warum das die hinter ihnen sind.
Es gibt ja auch einen Strichwarten. Neben dem Meisterwarten gibt es einen Strichwarten.
Genau, St. Gallen und Luzern schauen auch, also St. Gallen steht einfach in die Finalrunde rein. Genau, die sind per Zufall einen Punkt vorne dran und bei dem bleibt es. Kommen wir nachher noch dazu.
Lass jetzt, wenn sie zwei Wochen anders ist, dann machst du den Ausschnitt von dieser Sendung, tust du als genau. Einspieler.
Also in der FCZ in der Abstiegsrunde.
Dann wird das geht. Neue Intro.
Das, ja, dann bringen wir es, wir können das jede Woche, wir bringen es einmal. Also. Nein, aber nachdem der FCZ ja mal die Jungen wahnsinnig gut trainiert haben und durch das ständig in der Startformation, oder zwei oder drei Matches in Serie in der Startformation gestanden sind, trainieren die Alten jetzt wieder richtig gut und man shootet immer, also ganz anders wie unter dem Bo Henriksen, man shootet immer mit der gleichen Mannschaft, sind immer die gleichen Spieler auf dem Platz, außer einer ist gesperrt oder verletzt.
Sind immer die gleichen nicht im Aufgebot.
Und das hat völlig merkwürdigerweise die Stabilität von der Mannschaft total gut da. Wobei der Camberi spielt jetzt als Rechtsverteidiger, spielt jetzt amix Viererkette, die haben sie glaube ich in Genf auch gemacht. Der macht das gut und die Goal, wo sie schießen, auch wenn es jetzt so ein Foul war, kommen schon aus diesen Situationen, die sie glaube ich so haben wollen. Sie haben vorne den Ball gewonnen, nachher geht es relativ schnell und nachher stehen sie aber schottendicht, also es ist nicht mehr so Hurra, wir gehen jetzt alle führen, sondern man hat jetzt glaube ich wirklich vielleicht von oben einmal gesagt, du, die Finalrunde wäre noch ein gutes Ziel, würden wir gerne erreichen, lasst uns doch mit denen shooten, die uns Punkte geben, dann kommen wir vielleicht sogar in Europa Cup nächste Saison.
Ja. Man ist wahrscheinlich einfach, seit Miloš Malinović das Kommando übernommen hat, wieder funktioniert. Nein, es ist ja ein überstürzter Versuch gewesen, zum zeigen, was der Henriksen alles falsch gemacht haben. Darum hat man jetzt mal die Jungen reingerührt und man neigt ja beim FCZ ganz leicht dazu, um ein bisschen überdrehen, wenn es einmal um die Jungen geht, wie gut dass die alle sollen sein. Es gibt ja da den geflügelten Ausdruck von der AAA-Talente, oder? Also jeder, der zweimal einen Unfall frei jonglieren kann, ist schon in dieser Kategorie.
Ich glaube, Credit Suisse war auch mal AAA, meinte ich.
Gibt es Credit Suisse noch? Nein, es ist dann
schnell,
schon...
Schau schnell auf meine Bankkarte, warte schon. Ich habe noch.
Das ist gut. Hast du auch noch Geld drauf? Haben sie das noch nicht abzügelt für irgendwelche Abfindungen von irgendwelchen Verwaltungsratspräsidenten? Nein, der Nüchterung sehen hat müssen kommen. Es geht einfach nicht so schnell ein Umbruch, dass ich einfach mal 4-5 reinrühren und dann sage ich, super ist es gewesen, wenn ich 2-0 verlieren in Lugano und chancenlos bin. Wie du gesagt hast, Florian, es geht wirklich jetzt einfach auch mal darum, den Platz in den ersten 6 zu sichern. Man hat ja das Ziel Europa.
Und wenn man die Mannschaft anschaut, die auf dem Platz steht, ich habe sie in Basel zuletzt live gesehen, im Stadion, dann muss man sagen, sie haben ganz einen Haufen Spieler drin, die gut können shooten. Das sieht eigentlich, wenn sie haben so ein bisschen die gleichen Probleme, die alle im Moment haben. Vorne weiss man nicht so, wie funktioniert es richtig. Aber eigentlich haben die viele Spieler drin, die man gerne auch zuschaut. Also Bledi und Krasniqi schaut man gerne zu beim Shooten. Ich finde, also Europa Cup müsste das Ziel sein mit dem Team.
Jetzt hast du gnadenlos übertrieben mit der Aufzählung.
Nein, ich schaue mir Antonio Marquesano gerne zu. Der braucht damals einen Ivo-Dorn-Goli, der am Ball vorbeigummt, damit es ein Goal gibt. Aber dem schaue ich gerne zu.
Okito Nimio.
Sie haben Guerrero.
Matthew
ist der beste Mittelfeldspieler, finde ich, im Zentrum, den ich wahnsinnig gerne zuschaue. Und Schalke Conde macht halt das, was ich gerne sehe, nämlich Ball gewinnen und dann einfach weiterschieben.
Das ist dein Fußball,
das ist mein Fußball.
Das ist so richtig schön spielerisch, Böller grünen und weitergehen.
Ja,
genau.
Was
sie einfach immer noch nicht haben, ist ein Mittelstürmer.
Sie haben, aber den braucht man nicht so, wie sie schon. Nein, ich finde, das ist eine Mannschaft, wo man, wenn die jetzt vielleicht einmal, wenn sie jetzt in der Finalrunde sind und sie wieder shooten wieder um etwas und nicht gegen etwas, wird das vielleicht sogar noch mal ein bisschen attraktiver. Und jetzt haben wir wahnsinnig lange über ein Match geredet. Für das, dass das Niveau so schlecht ist in dieser Liga.
Wir haben ja nicht über das Niveau vom Match geredet.
Das stimmt, ja. Wir gehen eins weiter.
Das ist natürlich dann auch irgendwie ein Trend. Du führst dann 2-0. Dann ist vielleicht auch die Sicherheit nicht so in den Köpfen da, mit allem Selbstverständnis, dass man das Ding auch sicher gewinnt. Ich glaube, in der Hinrunde hätten wir von den 4 Spielen, die letzten 4 hätten wir wahrscheinlich ein paar gewonnen, weil da das Selbstverständnis und das Selbstvertrauen größer war. Nochmal extrem ärgerlich und ja, wir ärgern uns richtig krass darüber.
Das war Lukas Görtler auf Blue nach dem 2-2 vom FC St. Gallen. Und beim FC St. Gallen ist ja neu. St. Gallen ist wichtig, dass man eine Tradition hat, dass man eine Serie hat. Also im letzten Jahr, man gewinnt alles daheim. Und jetzt haben sie angefangen, ab der 80. geben wir einfach Punkte weg, weil. Because we can. Also sie führen 2-0 gegen IB. Das Mädchen ist eigentlich gemeint und am Schluss könnten sie sogar noch 3-2 verlieren.
Ich sehe auch noch die Chance, die der Fomos, Amenda, ich weiß nicht, was der Amenda in dieser Szene machen will. Überheblicher geht es kaum mehr. Der Fomos lucht ihm den Ball ab, kann eigentlich in die Mitte ziehen. Will ihn ja oder spielt noch an und wird sich verpassen. Ich meine, es müsste eigentlich das 3-0 sein, oder? Und kurz darauf ab ist es 2-2, also unglaublich.
Ja, es haben 5 Spiele 11 Punkte verlieren nach Führungen, ist also eine Leistung von St. Gallen, muss man sagen. Also wir haben gegen Lugano zweimal geführt, dann verloren. Dann geht es in der 80. den Ausgleich bekommen, das hat zum 1-1. Gegen IB, eben, jetzt gestern, vorher in Lausanne, 80. 3-2 Führung. Nachdem sie es 2-0 verspielt haben, früher kommen sie in der 86. noch den Ausgleich über mit einem Penalty, wo ich also... Wie dumm kannst du als Verteidiger sein dort, als Diaby so gut reingehen? Das ist, also, ja. Aber er hat gestern gleich wieder dürfen spielen. Und Luzern in der 93. Also, wenn St. Gallen mit einer normalen Serie wären die Meisterkandidat. Also, dann wäre es ein richtig tolles Meisterrennen, wenn St. Gallen auch noch dabei wäre. Nein, es ist schon verrückt und es kann nichts anderes als psychologisch sein.
Jein, würde ich sagen. Ich finde St. Gallen...
Mit der Zeit schon, weißt du?
Also ja, mit der Zeit sicher. Also die Gedanken kommen sicher auf, nachdem ich meine, der Anschlusstreffer von IB kommt dann auch relativ aus dem Nichts. Ich meine, die Mannschaft war da nach dem 2-0. Das schon, da hat man auch schon gemerkt, ja, jetzt kommen Gedanken auf. Und trotzdem, die Mannschaft von St. Gallen ist echt nicht fähig, ein Spiel zu kontrollieren. Also es ist immer die gleiche Leier. Ich meine, er hat ja schon ein bisschen gewechselt. Ich meine, der Görtler ist reingekommen, ist ein Doppelwechsel. Er nimmt 2 Stürmer raus, bringt den Görtler und Stürmer. Sie machen ein super 2-0. Also es war wirklich hervorragend rausgespielt. Aber die können einfach den Match nicht. Die können nicht den Ball kontrollieren, die kommen nicht mehr raus. Es geht hin und her, es ist wie im Flipperkasten. Und so, ja, fängst du halt noch das 2-2 ein. Und das ist für mich halt auch mangelnde Reife.
Ich habe mir, jetzt gerade wo du das gesagt hast, Thomas, habe ich auch gerade den Gedanken gefasst, wenn ich mir nochmal die Schlussphase vom Spiel gegen Luzern vor Augen führe, wo Luzern jetzt wirklich nicht so aussieht, wie wenn die nicht noch einen Punkt dort mitnehmen könnten. Aber der Peter Zeidler sagt dann auch gestern, ja, wir dürfen dann vielleicht nicht so offensiv sein, weil das zweite Goal ist ja ein absolutes Bananengoal, das sie fangen, oder? Der Von Ballmus spielt einen von seinen bekannten öffnenden Ball über 80 Meter und dann fällt aus das Goal. Aber gegen Luzern stehen sie tief, aber sie können es nicht. Also das ist eigentlich wie egal. Wenn du so verteidigst, tief stehen, dann kannst du tief stehen, wie du willst. Das ist, es gibt dann halt trotzdem ein Goal. Es sind so Stellungsfehler, wo du denkst, warum steht jetzt der Innenverteidiger so? Warum ist der Außenverteidiger irgendwie plötzlich vor seinem Gegenspieler als hinter ihm und so? Also,
ich habe auch das Gefühl, das Spiel ist einfach anders ausgerichtet, sodass es nicht geht, weil irgendwie mangelnde Reife oder Unerfahrenheit kann man ja auch nicht sagen, wenn man guckt, wer da zum Beispiel im Zentrum spielt, mit Ruiz, mit Quintier, wenn Görtel reinkommt, das ist ja keine grundlegend junge, unerfahrene Mannschaft.
Nein, für mich ist mangelnde Reife Spielweise eben. Ich meine, ja, sie hätte eigentlich sogar die Spiele dazu. Ich meine, Quintier oder eben auch Görtler und so weiter. Also, ich meine, rein von Mannschaft her, also das muss man mal sagen, also das müsste eigentlich eine Top-4-Mannschaft sein, wenn man den Kader anschaut. Also ich weiß nicht, und da finde ich schon, das ist schon relativ enttäuschend, was da kommt auch von Peter Zeidler jetzt insgesamt. Also er schafft es, ihnen nicht beizubringen. Es gibt wirklich nur die eine Kassette. Und wie sagt man das bei Kassette?
Sie hat einen Sprung.
Nein. Das ist ein Blatt da. Das ist ja gleich. Aber wir weiss, was ich meine. Oder?
Früher hat man bei Kassettli, der Kassettenrekorder hat es gefressen, das Kassettli. Und dann haben wir es so müssen rausziehen und haben es so mit dem Bleistift wieder aufrollen. Und manchmal haben wir es müssen kleben. Und wenn man aus der Bibliothek Kassettli ausgelehnt hat, dann sind sie meistens an der Hälfte der Stelle sind sie nur noch so
fluffen. Florian genau. Erzählt von früher.
Genau. Ich habe Jahrgang 1975. Ja, Kinder, das gibt
es. Es ist eine nötige Entschlossenheit. Wenn ich jetzt sehe, in der Zanotti beim zweiten Goal, glaube ich, wie er einfach hinten reintrabt, seine Seite ist offen, er kann realisiert, dass dort ein Loch ist und er treppelt ein bisschen hinten rein. Oder beim Goal vom Villigen gegen in St. Gallen, der 93. Da ist einfach, da fehlt mir der Biss vom Schmidt. Der Böhle will zu gewinnen, einfach zu verteidigen. Sie gehen nicht an. Und das ist dann schon noch erstaunlich. Ich meine, du dir gefällt, wie ein Conte spielt. Ich bin überzeugt, wenn der Conte dort wäre, beim Villigen, gibt es das Goal nicht. Also man muss eben auch wollen verteidigen. Und das können sie einfach nicht. Und dann hat der Dominik natürlich recht. Wäre auch eine Sache vom Trainer, ihnen das beizubringen und immer nur das beibringen, wenn man führen gumpet.
Dafür ist Ibe wieder mal zum Meistertitel gratuliert worden, ja. Peter Zeidler. Das ist so.
Ich habe gedacht, der Einspieler käme.
Nein, aber, Also der klassische Trainer, ich glaube, bei welchem Trainerlehrgang lernt man das? Ist das als A-Diplom? Ist es schon beim B-Diplom? Also wenn es deiner Mannschaft nicht gut läuft und du verlierst noch am Schluss oder gehst Punkte ab, dann sagst du, ja, der Gegner, ich muss wirklich sagen, Weltklasse.
Aber es gibt einen Spezialist in der Schweizer
nicht,
Liga.
Ich kann es jetzt nicht wählen. Wir nennen jetzt den Namen Mario Frick nicht. Peter Zeidl sagt nachher, ja, ich gratuliere Ibe zum Meister. Ich meine, mit dieser Leistung, wenn man bei uns von einem 0-2 zurückkommt, dann muss man Meister werden.
Wenn man so schlecht spielt wie Ibe und trotzdem 2-2 macht gegen so eine grossartige St. Gallen, dann...
Wobei, man muss ja auch sagen, also er hat ja noch davon gesprochen, der künftige Meister sie dominiert. Also ich habe den Match gesehen, ich habe nie ein dominantes St. Gallen gesehen. Wie gesagt, das St. Gallen kann in der Regel gar nicht dominant sein. Für mich ist eine dominante Mannschaft, wenn du den Ball kannst kontrollieren, wenn du das Team in die eigene Hälfte kannst drücken. Das geht gar nicht mit dem Hauruck-Fußball, wie man ihn nennen, mit dem Tempo-Fußball, mit dem Umschalb-Fußball. Und sie waren ja auch nicht wirklich gefährlich gewesen. Also man muss auch sagen, sie sind lang mit dem 2-0, sie sind gut bedient gewesen. Ich finde, Thomas ist einer der besseren Auftritte auswärts gewesen von Ibe seit langem. Ich muss sagen, die Latte ist auch nicht hoch, das darf man auch sagen. Also von dem her, ich weiss nicht, was er da für einen Match gesehen hat, Peter Zeidler.
Also das heisst, du siehst Ibe tatsächlich auf was? Auf einem aufsteigenden Ast oder auf einem wenigstens nicht absinkenden Ast? Ich meine, es reicht ja schon. Wenn du nicht absinkend bist im Moment, dann tust du ja deinen Vorsprung vorne vergrössern.
Ja, es reicht ja, wenn du deine Heimspiele gewinnst. Das machen sie gut. Die letzten zwei Gegner waren Basel und GC. Das ist jetzt auch nicht unbedingt ein Gradmesser. Nächstes Wochenende haben sie Luzern daheim.
So.
ja, aber das habe ich schon mal geschrieben. Sie können nicht Eben kann nicht auf die eigene Stärke sich verlassen. Sie müssen auf die Schwäche von Konkurrenz hoffen. Servette ist am Schwächeln. Lugano kommt halt von sehr weit hinten. Aber ich meine, kommen wir da vielleicht auch noch drauf her. Das war ein Punkt in Winterthur, ist okay. Also die würde ich jetzt überhaupt noch nicht abschreiben.
Sonst noch irgendetwas zu Ibe? Weil sonst würden wir nämlich tatsächlich zum nächsten Match weiter rasen. Schweigen im Wald.
Es war ein bisschen ungewohnt. Klar, ich habe auch nicht so viel im Vorlauf schon gewusst, dass ich dort spielen würde. Darum, ja, bin ich auch im ersten Moment überrascht. Ich habe mich aber auch gefreut, heute mal vorne zu spielen. Ich habe es genossen, gebe ich zu. Ich glaube, wir haben viele Aktionen gehabt, offensiv, wo wir noch mehr Goal hätten können schiessen heute. Aber ja, jetzt haben wir mal wieder gewonnen. Endlich darf man mal happy sein.
Fabian Frey, nach dem 2-0 vom FC Basel gegen Stade Lausanne-Uschi, das ist der Beweis, Stade Lausanne-Uschi, man kann gegen die Mannschaft gewinnen, auch wenn es unmöglich erscheint. Und Fabian Frey wieder mal als Zehner schütten, so habe ich ihn kennengelernt, damals bei U21 vom FCB.
Wie ein junges Reh ist er am Samstag über den Platz gelaufen.
Aber, sehr schön. Du hast geschrieben in der Sonntagszeitung, Tillmann, es ist jetzt zum guten Glück genau der Gegner gekommen, der FC gebraucht hat. Wenn man sich die Goal anschaut, hat man schon das Gefühl, Stade Lausanne hat sich auf den Rücken gelegt und hat darauf gewartet, bis die Goal fallen.
Ja, also wenn man jetzt gemein wäre, was wir natürlich nicht sind, dann könnte man sagen, dass Lausanne Uschi schafft, den FCB aussehen zu lassen wie eine halbwegs offensiv gefährliche Mannschaft. Also man hat es gesehen bei den zwei Toren, die Basel schießt, das sind beides Male, also der erste ist ein Querpass von der einen Seite des 16ers zur anderen und dann steht der Basel dazwischen, völlig überraschend. Das zweite Tor ist irgendein Hackentrick an der Seitenlinie direkt zum Basel. Es hat dann nochmal die Chance von Tiano Bari, der dann noch zur Ecke geklärt wird, auch vor dem eigenen 16 ein Querpass direkt in die Füße des Gegners. Also ja, der richtige Gegner zum richtigen Zeitpunkt für den FCB.
Der Hackentrick, ich habe mir einen dreimal
angeguckt. Ja, ich habe mir auch ein paar Mal angeguckt. Das ist
Schließlich denkst du so, hey, gut, vielleicht spielen sie gar nicht gegen den Abstieg. Dann ist es auch egal. Dann kannst du auch hinten am eigenen 16er mal den Hackentrick spielen.
Ja, und ich habe mich dann gefragt, weil die haben ja da in den 5 Spielen davor dann doch immerhin 8 Punkte gewonnen. Ist es trotz den Hackentricks passiert oder haben sie die einfach jetzt ausgepackt, weil sie gedacht haben, okay, jetzt kommt der FCB, dann kann man ein bisschen zaubern.
Also gegen Luzern haben sie genau so geschootet in der ersten Halbzeit. Und Luzern schießt anstatt 10 Goal halt, glaube ich, keins vor der Pause. Der spielt dann unentschieden.
Ich glaube, Lausanne Uschi war von der Kulissen überwältigend. Wir sind doch immerhin 3200 Mal auf der Paltes.
Ja, es war voll
aus. Sonst ist es einmal über 1000, wenn man korrekt zählt.
Und sonst so? Also,
sonst so.
Zum FCB, du hast auf der Zugfahrt gesagt, ja, offensiv, wenn der Tierno Bari nicht spielt, dann bleibt es wahrscheinlich 0-0. Und ich meine, das ist ja das, was wir die ganze Herbstrunde bis in den Winter rein gesagt haben, der Tierno Bari, der rettet dem FCB den Arsch im Kampf gegen den Abstieg.
So, das ist beim Hochlaufen hier zum Podcast habe ich gesehen, Crystal Palace hat offenbar Interesse an Tierno Bari. So weit sind wir gekommen von dem Herbst.
Aber ist das um?
Ja, also mindestens 20 Millionen, oder? Nein, aber von dem Herbst und von dem ganzen Unglück und Unvermögen hin zu 7 Toren jetzt im neuen Jahr. Und ja, man muss ja wirklich, also zur größten Sturmhoffnung, die der FCB hat im Moment. Das ist schon beachtlich.
Also die größte ist in Basel auch die einzige, oder?
Ja.
Ich glaube, der Transfer vom Albion Ayeti hat den Bari so richtig Feuer unter dem Füdli gemacht.
Der Albion Ayeti gehört zu den 13 Spielern, die verletzt sind.
Ja.
Aber da hilft es ja, wenn man viele Spieler eingekauft hat, grundsätzlich. Weil sonst könnten wir mit 13 Spielern, müssen wir sich irgendwann mal abmelden, oder?
Ja, bei anderen wird es dünn werden und so. Also es wird jetzt schon auch dünn, bei 13 wird es wirklich, da merkt man es dann langsam, aber es geht schon noch auf.
Was ist deine Quelle für Crystal Palace und die Tierno Bari? Welche glaubwürdige?
Quelle Internet.
Aber das wäre noch eine Story, wenn noch Torschützenkönig werden würde. Der Tierno Bari. Ich meine, er steht jetzt bei 7 Goal. Ich glaube, der Zellar ist bei 12.
Wenn wir schon bei der Qualität der Liga sind, ja. 7 Tore, da ist man dann relativ vorne mit dabei plötzlich.
Jetzt sind 6 Punkte auf GC. Also vielleicht können wir auch noch auf GC sprechen. Und ich glaube, wir sind uns einig, das müsste eigentlich jetzt schon lange, um die Barrage zu verhindern. Weil GC holt doch keine 6 Punkte auf.
Also nach dem Meisterwarten und dem Strichwarten gibt es einen Abstiegswarten, oder?
Ja. Ja.
Ja. Ja. Es sieht im Moment danach aus, ja.
Dann haben wir vorher die ganz wichtige Frage gestellt, hätte es eine Medienkonferenz gern nach dem Match?
Ich wusste nicht, dass ich da offenbar was fast Einmaliges erlebt habe. Es gab eine Medienkonferenz nach dem Spiel.
Und die
es waren beide Trainer anwesend und ein Trainer hat auch Fragen gestellt bekommen.
Los mir rote, es ist der Ricardo Dionisio gewesen.
Nein. Aber ihr habt ja offenbar noch nie eine Pressekonferenz da erlebt, wenn ich das richtig...
Nein, bei mir hat es immer auf der Tatanbahn stattgefunden. Das erste Mal, wo der Bruno Berner dort war, ist er direkt in den Bus gelaufen an unserem Schuh. Ich vorbei, ich weiß gar nicht, ob der Marcel dort war. Und hätte noch leider auch keine Zeit mehr gehabt, zum rauszukommen, weil sie, glaube ich, verloren haben.
Es hat also so weh, da die Niederlage. Weißt, da kannst du nicht mehr aussteigen.
Und kannst du noch irgendwie sonst irgendwie, weißt, etwas Hoffnungsfrohes aus Basels Sicht erzählen aus dem Match?
Der FCB hat das Spiel gewonnen. Das ist, glaube ich, das Hoffnungsfrohste an allem. Weil wenn man dann in der Tabellensituation und nach den letzten Spielen auch noch gegen das da Lausanne Uschi verloren hätte, sich wirklich Sorgen machen müssen. Vielleicht sogar, wenn es um so Themen wie direkten Abstieg geht. Aber das ist sicher die Hoffnung, dass man das Spiel jetzt gewonnen hat. Ist ein bisschen von GC weg. Lausanne Uschi ist dann deutlich weg.
Und es ist alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Taulo und Chaka rett wieder das erste Mal seit seinem...
Ja.
Instagram-Ausbruch und auch immer in die bedeutende Botschaft liest man, es ist abgehakt und glaub, mehr hat, viel mehr hat er dazu nicht gesagt.
Wenn ich spiele, ist alles gut, hat er auch gesagt. Und er hat überhaupt kein Problem mit dem Trainer.
Also wir können den Mr. X, wir können den Trainer streichen von der Liste, wo er nie draufgestanden ist, als möglicher Mr. X.
Genau, das haben wir schon mal geklärt.
Das ist sehr schön. Aber zum David Tag hat er nichts gesagt, oder?
Kein Kommentar hat er gesagt.
Ah, okay. David Degen.
Und ich wär froh, wenn du keinen Titel mit Haaland, Xhaka, David Degen über den Podcast stellen willst. Wird mir einiges an Arbeit, potenzieller Arbeit ersparen die Woche.
Und sonst können wir gerade ein Dreier-Telefon machen oder so. Weißt du, ich schalte die auch von denen oder so.
Perfekt.
Gut, super. Ja gut, dann gehen wir doch auch hinter der FCB, weil dort hat es ja Mannschaften.
Die Mannschaft lebt unheimlich, sie kämpft, sie hat eben viel, viel Moral bewiesen, immer wieder zurück, nicht aufgeben. Wenn es nicht so wäre, gehst du heute 3-4-5-0 unter. Und wir müssen dranbleiben, ja, nicht aufgeben. Unsere Fans sind heute wieder grossartig gewesen. Es gibt noch eins, wo eine neue Woche starten und wieder angreifen.
Das habe ich meiner Tochter heute auch gesagt, weil die Schule wieder angefangen in Basel. Und Hanna ist nicht zufrieden. Also sie hat sich jetzt gerne können verlängern, die Frühlingsferien bis zum Sommerferienanfang vorstellen. Aber ich habe gesagt, Hanna, es gibt nichts anderes. Neue Wochen anfangen und angreifen.
Dranbleiben.
Ja.
Und Enten, schon noch gesagt.
Die Moral war hoch bei ihr, weil sie ist immerhin zum Haus aus rechtzeitig. Und ich muss sagen, oder wenn die Moral nicht so gut wäre, wenn die Hanna nicht so wirklich Biss hat, dann wäre sie heute Morgen nicht zum Haus aus.
Wer sind denn ihre Fans gewesen, die sie so tagkräftig unterstützt haben?
Die Mila ist sie abholen. Das hilft.
Ist mit mir transparent?
Ihre gute Freundin. Nein, aber freundlich. Einfach freundlich.
Gut.
Ja, in Gespräch verwickelt und dann geht das. Also, GC hat heute neue Wochen angefangen. Das ist sehr schön. Und hat in Yverdon 2-3 verloren. Und der Pascal Schürpf, der von euch hier letzten Podcast sehr hart kritisiert worden ist, wie es zwei sehr, sehr schöne Goal. Eins davon ist so eins gewesen, wo du ihm mal vor 4 Wochen gesagt hast, so eins schießt er nie im Leben mehr. So eine Direktabnahme ins Lattenkreuz hat er auch gemacht. Und ich glaube, viel mehr Hoffnungsvolles kann man aber dann so GC trotzdem nicht erzählen.
Wenn dann schon derart gejubelt wird, dass sie minimalsten Ansprüchen genügen und kämpfen, dann sagt das ja relativ viel über den Zustand und die Verfassung und die Qualität von dieser Mannschaft. Ich meine, 13 Spiele das Jahr, 2 gewonnen, sind insgesamt 14 Spiele, jetzt 2 Siege, jetzt 3-mal hintereinander verloren in dieser englischen Woche. Ich bleibe dabei, fehlende Qualität in dieser Mannschaft, eine Führung, wo für mich am falschen Ort ist. Ein Konstrukt, das nicht aufgeht. Ich weiss einfach nicht, wie man aus Los Angeles raus einen Verein führen will. Ich weiss nicht, wenn man 2 Deutsche ansetzt, die vom Schweizer Fußball nicht so wahnsinnig viel wissen, vor allem auch der Sportchef, was das soll bringen. Und ich meine, unter normalen Umständen ist ja jeder Trainer in so einer Situation bei GC längstens entlassen. Ich betone nochmal längstens. Klar kann man jetzt sagen, ja, man hat Geduld. Geduld tönt nicht, aber GC kann sich das nicht leisten. Das geht nicht, es geht um GC. Und nach meinem Kenntnisstand wird am Montagabend mal ein Krisengipfel stattfinden, wo sich Stacey Jones aus Los Angeles, also wo sie gerade immer ist, wird zuschalten lassen. Am Dienstag ist frei, trainingsfrei. Und dann sieht man dann, wer am Mittwoch auf dem Platz steht, ob das immer noch der Bruno Berner ist, was mich in der jetzigen Situation einfach wirklich würde überraschen, oder ob es dann halt doch ein Trainer ist, mit dem, wo ein Feuer reinbringt, also ein Trainer wie ein Marco Schalibaum.
Du hast in der Sonntagszeitung darüber geschrieben, es ist eine gewisse Grundskepsis aus dem Text, kann man glaube ich sagen, hat man können rauslesen. Es war keine Jubelarie.
Ich habe bei dir auch gelesen, dass du Bruno Berner offensichtlich auch im Team gar nicht mehr so grossen Rückhalt hätte. Weil das war, ich meine, du könntest ja sagen, okay, wir haben die jüngste Mannschaft von der, also sie sagen es ja, sie könnten es nicht, aber sie sagen es ja, wir haben die jüngste Mannschaft von der Liga, wir haben gewusst, es ist schwierig, aber wir spüren, D'Angelo Canepa würde sagen, wir trainieren so gut unter der Woche, oder? Wir müssen mal das Training schauen, wir spüren in der Mannschaft, dass es funktioniert. Und wir glauben darum daran, dass irgendwann einmal kommen die Resultate nähern sich der Leistung an, die wir irgendwie auf dem Spielfeld sehen. Und dann müssen wir das Gefühl haben, okay, der Trainer hat hier ein zusammengeschweißtes Team, das ihn super findet.
Vielleicht könnte es ja auch sein, dass die Spieler eine gewisse Eigenverantwortung entwickelt haben. Und vielleicht einfach mal sich selber sagen, jetzt gehen wir, jetzt machen wir, jetzt reagieren wir. Also ich meine, wer hat das grosse Wort verführt nach dem 0-3 in Bern? Das war ja nicht der Trainer, sondern das war der Captain. Der hat versucht aufzurütteln.
Der Amir Abrashi. Der einzige, glaube ich, der auch Vertrag hat, der noch nächste Saison gültig ist, oder? Jemand im Team?
Ich glaube, der Goalie auch noch.
Okay.
Gut, beim einen oder anderen wäre es ja gut, wenn sie keinen Vertrag mehr haben, muss man noch sagen.
Ja, das ist ein anderes Thema. Man kann ja auch, man kann ja auch als Mannschaft einmal reagieren und ein Zeichen versuchen zu setzen. Für das brauchst du nicht zwingend einen Trainer. Also, nochmal, in guten Zeiten oder in normalen Zeiten wäre der Berner schon längstens nicht mehr Trainer. Und ich meine, meine Geschichte hat ja darin bestanden, um mal aufzuzeigen, was in den letzten 20 Jahren alles schiefgelaufen ist. Und es ist einfach verrückt, was aus so einem einst stolzen Verein geworden ist, wie der abgewirtschaftet worden ist, konstant. Dass man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann, dass der überhaupt noch existiert, dass der noch gibt, wenn du das alles weißt, was in diesen 20 Jahren seit dem letzten Meistertitel passiert ist. Also es ist erschreckend, und wenn ich GC-Fan wäre, würde mir also, um es jetzt ein bisschen pathetisch sagen, das Herz bluten. Es ist schon enorm, und dass es noch Leute gibt, die den Club unterstützen, ist eigentlich bewundernswert. Also GC wird im Sommer einen brutalen Umbruch brauchen.
Endlich ein Umbruch.
Endlich mal ein Umbruch. Ich meine, es ist ja wahnsinnig, wenn du schaust, wie viele Transfer es da gegeben hat, schon allein unter den Chinesen 146, 147 Zu- und Abgänge. Das ist einfach wahnsinnig, oder? Und Trainer werden permanent gewechselt und der Präsident wechselt und die Sportchefs wechselt und es wird einfach nie besser, weil es einfach zu viele Zauberlehrlinge hat, die sich da dürfen probieren auf allen Stufen. Also für GC ist zu wünschen, dass die zwei, die jetzt da etwas sollen zu sagen haben, der Gärtner und der Schwarz, nicht Zauberlehrling sind.
Das war jetzt auch nicht gerade eine Jubelarie.
Das ist ja kein Jubelarie, aber du kannst doch, es ist GC.
Ja, aber Thomas...
Es ist GC. Es ist nicht irgendwie ein Tadlos an Uschi, wo der Dominik vor ein paar Wochen, wo ich Bausch und Bogen verhauen hat, nur weil es keine Messekonferenz gibt, nach einem Match. Das ist... Richie Gavanos, der Angstspruch Rekordmeister, hey, super Rekordmeister von der Super League.
Wo mein Freund Benny aufgenommen hat damals, Tele Basel, das ist wahrscheinlich der, neben das Beste, was es je jetzt gibt. Wenn jemand das noch kennt, das ist auch auf Tele Basel geboren worden. Und
hey, Alter! Das Beste, was es je jetzt gibt!
Was man vielleicht noch muss sagen zur aktuellen Führung, also wir müssen vielleicht schon auch noch ein bisschen Zeit geben, Thomas. Also wir sind uns einig, wie sie sich bis jetzt haben verhalten, katastrophal finde ich. Also die Transfers, sie haben sich eher noch geschwächt im Winter. Ich meine, das Halten, das Festhalten am Trainer ist auch fragwürdig. Wobei man muss sagen, jetzt die nächsten zwei Matches gegen Lugano und gegen Servet. Wäre irgendwie auch blöd, wenn jetzt gerade der Trainer wechselst, verlierst du gescheit die zwei Matches, weil mindestens in Parage bist du ja mit dem Lausanne Uschi sehr wahrscheinlich. Und dann setzt sich dann noch ein neuer her, der dann vielleicht auch noch den neuen Impuls geben kann. Jetzt wäre es sicher auch zu früh. Ich meine, es ist vielleicht ein bisschen zynisch, aber es ist ja wirklich so. Und dann bin ich gespannt, was sie machen. Also dann wollte ich wirklich Antworten sehen auf dem Transfermarkt. Ich meine, das No-Way, ist die rote Karte. Das ist für mich so sinnbildlich. Ich meine, der Dirk Abels. was der dort für einen Rückpass spielt. Ich meine, Dirk Abels ist ein 26-jähriger Holländer. Ist irgendwie vorher bei Sparta Rotterdam gewesen, nicht bei Feyenoord Rotterdam.
Und du sagst es jetzt, du bist ein 26-jähriger Holländer, wie wenn das etwas ganz Schlechtes wäre.
Ich sage es jetzt, was schlecht ist.
Also, aber okay, also zuerst eine Entschuldigung an alle 26-jährigen Holländer. Wir dürfen doch nicht diskriminieren, weder Alters noch
Holland. Ja, Holland kommt halt nicht so gut weg, ja. Generell.
Also, das ist offensichtlich kein guter Fußballer. Er ist so 26. Was macht man mit dem Spieler? Den wird man nie mit Gewinn können verkaufen. Den wird man auch überhaupt nicht können verkaufen. Was macht der in einer Ausbildungsliga, wie es die Superliga ist? Was will man mit einem so Spieler? Wer holt die rote Karte? Ich mache es noch schnell fertig, Thomas. Das ist, wie heisst er zum Vornamen? Jeffrey?
Joshua.
Joshua, sorry.
Das ist eben nicht Joshua Trees, sondern Joshua Law.
Ist ein 26-jähriger Australier.
Das ist doch Altersdiskriminierung, ich spüre
es. Was macht man mit einem so Spieler? Den wird man nie können mit Gewinn verkaufen. Nie, nie, nie. Was machen so Spieler in dieser Mannschaft? Da muss man doch den Jungen Platz geben, potenzielle Spieler, wo man irgendeinen Transfergewinn kann erwirtschaften kann. Also sorry.
Aber die Jungen musst du zuerst haben. Wenn du die Nachwuchsabteilung abgewirtschaftet hast und dort nichts nachkommt, dann hast du auch keine eigenen Jungen. Und es ist ja kein Zufall, dass einige Spieler, ich kann noch ein paar mehr aufzählen, also vielleicht sind es auch noch 25-Jährige dabei oder 34-Jährige. Warum sind die bei GC? Weil die sonst niemand nimmt. Nein, es ist ein Desaster auf allen Ebenen. Du hast einen Stürmer und den anderen kennen, Entschuldigung, 34-Jährigen Stürmer aus dem Baselbiet oder Baselstadt sogar, glaube ich, Schürpf, oder?
Aber jetzt hast du mich verwünscht.
Gut, ist ja egal. Wo wirklich taugt für GC. Oder? Das, ich meine, Abels und Lars, das ist, ja. Du siehst ja, der Rückpass und nachher das Foul vom Lars ist ja genauso desaströs.
Ja, ich meine, also sie reden ja immer von diesem Netzwerk und sie haben ja das weltumspannende Netzwerk, die neuen Besitzer. Aber wenn das ja so trendieren und wenn das so Sinn macht, dann müsstest du auch junge, talentierte Spieler haben, die du irgendwann verkaufen kannst und so weiter. Es ist anfangs jetzt ein paar Monate, seit sie da sind. Und schauen wir mal, was sie im Sommer machen. Aber bis jetzt ist es sehr ernüchternd.
Aber das ist völlig recht, dass man das denen Zeit geben soll. Das Problem ist nur, dass die keine Zeit haben. Was haben wir? April. Und im Mitte Juni fährt schon die Saisonvorbereitung auf die neue Saison. Also und da müsste ja Kompetenz rum sein. Das, was ich höre, ist, lässt mich daran zweifeln. Und vor allem müssen die Amerikaner das Portemonnaie aufmachen. Weil einfach mit irgendwelchen Gratistransfer, wie das jetzt permanent unter den Chinesen passiert ist, oder jetzt der letzte Winter, wirst du GC nie mehr in die Tee bringen, wo GC hingehört. Also die müssen Geld in die Hand nehmen.
Also, Netzwerkclub schwierig. Gehen wir doch zu einem Netzwerkclub, der beweist, so schwierig ist es gar nicht.
Grosse Enttäuschung für uns nach 6 Partien, die wir gewinnen. Ich glaube, wir hätten heute wieder Mentalität müssen beweisen. Ich glaube, auch in der ersten Halbzeit hat ein bisschen Feuer gefehlt. In der zweiten Halbzeit haben wir es probiert und nicht geschafft. Das 2-1 nicht verteidigt. Das sind kleine Details, die das Spiel dann ausmachen.
Das war der Schweizer Nationalspieler Uran Bislimi vom FC Lugano. Und ich finde schon, okay, also du gehst auf Winterthur, wo ein Riesenlauf hat, spielst 2-2, gut, du bist zweimal in Führung, bekommst zweimal den Ausgleich. Aber dann anstehen und sagen, hey, das ist schon mal eine richtige Enttäuschung. Das ist so ein bisschen, da sehen wir den Anspruch von Lugano. Also ich glaube, sie sehen sich deutlich, deutlich eigentlich oben in dem Meisterrennen.
Ja, es ist ein erfreuliche Aussage von Ehrgeiz. So, jetzt habe ich es etwas zu Strand gebracht. Das stimmt natürlich. Allerdings muss ich sagen, das ist jetzt nicht ein Match, wo Lugano so gut gewesen wäre, wo jetzt müsste ich sagen, ja, die müssen jetzt aber zwingend gewinnen, auch wenn sie ganz kurz vor Schluss noch in Führung gegangen sind. Aber das ist auch ein, ich weiß nicht, wer von euch den Match gesehen hat, über 90 Minuten. Gut.
Es ist gar nicht so laut im Moment. Man sieht die vielen Hände, die in die Höhe gehen.
Es bohrt auch niemand mehr, oder?
Die selber haben wahrscheinlich den Match gesehen, 90 Minuten lang.
Die haben Mittagspause.
Nein, und das war relativ unterhaltsamer Fußball, stimmungsvoller Rahmen. Und ja, Lugano, du hast den schon gesehen, also wenn beispielsweise das 2-1, der Freistoß vom Gürgitsch, der ist natürlich hervorragend geschossen, den kannst du als Winterthurn oder als Gegner nicht verteidigen. Das ist fast unmöglich. Und auf der anderen Seite, ich meine, wie der Fofana den Böhnen oben runterholt. Also das ist für mich wie ein Schuss aus 30 Metern ins Lattenkreuz. Also das hat dort, wo ich gestanden bin, sind alle begeistert gewesen, wie der. Das ist, also das,
die haben das Goal eigentlich gar nicht mehr gesehen, weil die Bierbecher sind schon geflogen.
Sind schon geflogen gewesen, weil der den Böhnen oben runterholt. Irgendeine riesige Kerze. Das ist grosse Kunst gewesen. Nein, du hast gesehen, da sind zwei Mannschaften unterwegs, wo es läuft. Ganz einfach. Und dass sie jetzt in Lugano ein bisschen enttäuscht sind, nach 6 Spielen nicht gewonnen hat, ja, okay. Vielleicht haben sie natürlich auch gespürt, Servet hat verloren, IB ist natürlich auch nicht in einer absoluten Superhöhe rein, also dass da etwas möglich wäre. Also ich finde, das, was er gesagt hat, ein bisschen mir, das finde ich gut.
Mehr Lugano an dieser Stelle ja schon wirklich gelobt, ich finde abwarten, aber grundsätzlich, ja, also rein von Mannschaft, der Steffen hat ja jetzt so gefällt, zum Beispiel, in Winterthur, wenn ich mich nicht täusche. Also da ist wirklich viel Qualität vorhanden. Ihre Vorrunde haben sie unterperformt, jetzt sind sie da und mindestens 2 sollten sie werden.
Wir haben einfach nicht die Frische im Kopf, nicht dabei, um dann die richtige Entscheidung zu treffen. Jetzt gerade an Dario Ulrich denken, der könnte Penalty ziehen. Der hat die hergebracht, glaube ich, früher. Den Gürbic haben wir eine riesige Chance mit dem Kopfball. Aber es hat nicht will sein heute, aber es sind ja zwei Spiele. Und was ich vorgesehen habe, ist jetzt nicht so, dass wir mit der weißen Fahne auf Bern gehen, nächstes, sondern wir probieren noch dort zu gewinnen.
Der Mario Frick. Ich weiß nur wegen dem, weil er sich als ehemaliger Stürmer darüber aufregt, dass sein Stürmer jetzt blöd ist, um eine Penalty rauszuholen. Blöd, man könnte auch sagen, zu fair, oder? Und dann sich noch selber lobt, weil er hat den locker geholt. Ich meine, Mario Frick hat mal beim FCB geshootet. Das sind jetzt nicht die gloriosesten Zeiten gewesen, sind aber auch nicht die dunkelsten Zeiten gewesen. Und ich mag mich durchaus an den einen oder anderen Penalty erinnern, wo er rausgeholt hat.
Er hat einmal beim FCZ geshootet und das ist ihm auch unvergessen. In Erinnerung von dem Trainer, den er dort hatte, hat es auch eine Zeit. Das ist jetzt nicht zwingend als sein Lieblingstrainer eingegangen in der Geschichte des Fußballs.
Wer ist das gewesen?
Der Gilbert Gris. Also das ist jetzt ein Trainer, den er hätte, glaube ich, heute noch auf den Mond schiessen
könnte. Luzern macht keine Punkte. Sie sind nicht so richtig in Form. Nach 3 Matches in einer Woche sind sie müde. Sie haben jetzt auch 2 Tage frei bekommen von Mario Frick. Jetzt müssen sie auf Bern gehen. Ich glaube, IB muss nicht unbedingt zittern.
Nein, das nicht. Aber das IB, klar, ausser daheim sind sie wirklich sehr anfangs einig verloren in den letzten 2 Jahren in der Liga daheim. Das war gegen Servet gewesen. Das war der Anfang vom Ende für eine Wiki. Also IB auswärts daheim ist wirklich eine ganz andere Geschichte. Aber ich meine, sogar die Anfangsphase gegen GC unter der Woche von IB hat es ja gezeigt, da ist schon etwas möglich. Also die Mannschaft ist nicht stabil. Aber eben, Luzern finde ich schon ernüchternd. Vielleicht können wir noch kurz über einen Yashari-Transfer reden. Grundsätzlich ein guter Schritt finde ich nach Belgien, aber 5 Millionen. Wir meinen, 15 Millionen im Sommer zu rennen, das Dreifache.
Ja, aber ist ja klar, wieso?
Ja klar, europäisch. Rieder hat in der Champions League auch schon gespielt und so weiter, aber ja.
Aber wegen IB und daheim, ich meine, wenn die zwei Heimspiele
anschaust. Yashari-Transfer beendet.
Nein, weil du, das ist nicht mit Yashari, da hast du so heiter im Himmel reingebracht, bevor du vom Kernthema abgewichen bist. Nein, ich meine, wir haben es gegen Basel gewonnen, IB, das 5-1. Das war nach einer Viertelstunde 3-0 gewesen. Dank grosszügiger Mithilfe von der Basler Verteidigung, darf man glaube ich sagen. Gegen WC am Donnerstag war es nach 21 Minuten 3-0 gewesen, dank sehr grosszügiger Mithilfe der gegnerischen Verteidiger. Also Luzern ist, sagen wir mal, ganz leicht gut beraten, ein bisschen besser zu verteidigen. Ich mal seinen Buben, Frick, seinen Buben mal die 6 Goal zeigen, wo IB gegen Basel und GC geschossen hat. Und dann bin ich sicher, kannst du auch in Bern problemlos etwas erreichen, wenn du seriös verteidigst. Dort fährt es mal an. Ich glaube, IB hat nicht die haben ja nicht die Wucht von früher, wo es einfach in der letzten Viertelstunde alles niederwalzt. Sie haben ja St. Gallen gestern nicht niedergewalzt. Oder? Und darum ist hat Luzern eine absolute Chance am Sonntag.
Genau das habe ich doch gesagt, oder? einfach kürzer.
Und auf Berndeutsch.
Ja. Und es ist nicht so, also zumindest wenn das FCB spielt in Bern, es ist dann nicht nur die Verteidigung gütige Mithilfe, da ist dann zumindest am Anfang schon ein bisschen gewalzt worden. Auch wenn Luzern das wissen sollte, sich das angeschaut haben sollte, da war dann schon zumindest in dem Spiel Energie da, wo vielleicht nicht jede Super-League-Mannschaft dagegen hält.
Und damit komme ich jetzt wieder zu unserem Thema, nämlich dem Yashari-Transfer.
Ah, das Thema seit dem Anfang von der Sendung, oder?
Genau, ist eigentlich unser Kern. Wir kommen jetzt zu unserem Kernpunkt nach einer Stunde. Nein, mir ist halt klar, eben Belgien, es ist viel mehr Geld drin in dieser Liga. Wenn man in Belgien shootet, dann hat man genug Punkte, wenn man ab und zu im Nationalteam aufläuft, dass es einem auf England lenkt direkt. Man muss nicht Stammspieler sein im Nationalteam. Seit Brexit muss man ja gewisse Punkte erreichen und die belgische Liga gibt halt Punkte. Die Schweizer Liga gibt, glaube ich, einen Punkt, wenn dann irgendwie die ganze Zeit shootet ist. Von dem her sinnvoll. Und andererseits macht es mir trotzdem weh, wenn laufend Spieler, wo ich denke, ja, das sind tolle Spieler, die würde man gerne in der Super League sehen shooten und dann sollen sie doch einen Transfer machen in eine grosse Liga. Wenn halt so Spieler wie Cameron Puertas, wo jetzt irgendwie mit Saint-Gilloise irgendwie wahrscheinlich Meister wird, da hätte ich doch lieber noch irgendwie zwei Jahre bei Lausanne gesehen und dann wäre er nach Deutschland, Frankreich, weiss doch auch nicht,
aber
was. Aber
ist doch für ihn der absolut richtige Wechsel gewesen.
Ja, absolut.
Also wäre Schweizer Nationalspieler, wäre er nicht so blöd gewesen und wäre ohne Führerschein Auto gefahren. Dann wäre er jetzt Schweizer Nationalspieler.
Ja.
Und ich glaube auch für Yashari ist der richtige Wechsel. Wobei das Einzige, was ich ein bisschen Bedenken habe, ist Physis in Belgien. Er ist für mich jetzt nicht der zweikampfstärkste Mittelfeldspieler. Er ist weder sonderlich schnell noch überhaupt kräftig. Wirkt, vielleicht tue ich ihm da auch ein bisschen Unrecht, aber wirkt auf mich auch nicht immer perfekt austrainiert. Also da bin ich noch gespannt, wie er sich in Belgien wird schlagen. Aber grundsätzlich ist doch aus der Superliga aus, ist das doch der richtige Schritt.
Ja, wie alt ist er? 21? Ja, aber ich bin beim Florian. Sie gumpert schon sehr früh immer gerade ins Ausland. Also die erste beste Gelegenheit gönnt es dann einfach, weil natürlich auch der Berater hinten dran ist, der noch 2 Franken verdienen will. Und ob die Yashari so gut ist, abgesehen von dem, da bin ich bei dir. Da habe ich also auch meine Fragezeichen. Also ich glaube nicht, dass er einer ist, der für die Top 5 Liga langt.
Da bin ich jetzt. Natürlich hat er noch erst 21, ist zentrales Mittelfeld.
Aber er muss noch ziemlich, sagen wir es mal so, er muss noch sehr grosse Fortschritte machen.
Aber ist es die erstbeste Situation, wo er abspringt? Also ist es jetzt nicht so, dass er seit 6 Monaten bei Luzern spielen würde und direkt hochspringt? Es ist ja nicht die erstbeste.
Wo es geht? Ich meine, die erstbeste ist Basel gewesen.
Ja, aber wenn dein Club sagt, du darfst nicht zur Konkurrenz, ja, dann musst du ja irgendwann springen, wenn du in der Liga lang bei Luzern verbringen willst.
Ja, also er muss ja jetzt wirklich den Wechsel aus der Super League machen.
Ja.
Und Belgien ist okay, ich finde eher Transfersumme, wobei eben, es ist vielleicht auch einfach ein Marktwert entsprechend. Aber wenn man es so in das Verhältnis setzt zum Rieder, finde ich es doch erstaunlich.
Ja, aber das ist halt, wenn du als Luzern im Europacup immer bei der erstmöglichen Chance das weisse Fähnchen hissest.
Ja gut, da ist eine isländische Brücke gegen dich zum Beispiel, oder?
Ja. Also diesmal war er nicht ganz unschuldig gewesen. Der Riesenbock drin im einen Match, wo sie rausgegangen sind. Aber jetzt, ich glaube, Adon Yashari hat von der Anlage her, ich schaue dem wahnsinnig gern zu. Er hat viel, er hat defensive Biss, er hat offensiv, hat er einen Blick für Schnittstellenpass. So langsam finden die jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Und er ist noch 21. Aber ich hätte ihn auch gerne weiterhin gesehen, anstatt dass ich dann irgendwie so in Belgien... Also, ich weiß nicht, vielleicht gibt es Leute, die gerne belgische Liga schauen, ich gehöre jetzt nicht unbedingt dazu, oder?
Aber weißt du, weil ich jetzt gesagt habe, ich sehe ihn nicht unbedingt in einer Top 5 Liga. Und das ist das Denken, das wir haben, wenn einer jung ist bei uns und ein bisschen auffällt, der ist dann super, der muss sich durchsetzen im Ausland. Du siehst jetzt im Fall vom Rieder, wie schwierig das ist in Frankreich. Also der ist irrtum vorbehalten, glaube ich, Schweizer Fußballer des Jahres gewesen, bevor er gegangen ist. Und bringt jetzt also nicht wahnsinnig viel Füße vor die anderen in Rennen. Also und das ist ein dominanter Spieler gewesen von der Swiss Football League. Und geht nach Frankreich. Und setzt sich, also braucht sehr lange, ja, also viel länger, als wahrscheinlich viele gedacht haben, dass er sich kann
er ist ja auch noch verletzt gewesen, muss man noch sagen, 2-3 Monate.
Ja, klar. Und, jetzt, und beim Yajari hat man auch wieder das Gefühl, das ist ein super Junge, der muss doch und so, und der wird sich, ja, wir müssen immer sehen, die Swiss Football League ist Eingangsstatement, Chris Bedia in Union Berlin, Ensame in Como, Serie B. Wir können noch vielseitige Beispiele aufzählen. Es ist nicht jeden ein Schakka und jeden ein Jan Sommer, wo geht.
Ja, ist mir schon klar. Ist mir schon klar.
Wir müssen einfach realistisch sehen, Florian. Das ist alles.
Ich habe nicht gesagt, dass er jetzt auf England müsste wechseln. Sondern ich habe gesagt, ich hätte ihn jetzt gerne noch eine Saison gesehen bei Luzern und dann in einer grösseren Liga. Ob das für ihn karrieretechnisch richtig gewesen wäre, das wage ich nicht zu beurteilen. Wir haben auf jeden Fall sicher die Stunde schon genommen. Wir haben am Anfang, also, aber wir haben sicher eine Stunde schon genackt. Der Marcel Rohner hat mir noch eine Spruchnachricht zum Nationalteam von der Frauen versprochen. Ist bis jetzt nicht gekommen. Aber spiele ich jetzt ein? Also wenn ihr den Podcast hört, dann kommt die jetzt. Ich kann nur nichts dazu sagen, was er erzählt.
Und wenn der Tierno Barry heute Nachmittag noch zu Crystal Palace transferiert, wie machst du auch noch eine Einschaltung?
Dann kannst du mich nochmal anrufen, ja.
Ja, da Florian, da noch wie abgemacht, ein paar kurze Worte zum Frauennationalteam. Das ist am Freitag in der EM-Quali gestartet. Eine EM-Quali, wo sie sich gar nicht müssen dafür qualifizieren, weil sie ja als Teilnehmer feststehen für die EM25 als Gastgeberin im eigenen Land. Und doch Ernstkampf, also doch sind es nicht nur Freundschaftsspiele, weil wenn man die Gruppe mit der Türkei, Aserbaidschan und Ungarn dann gönnt, könnte man wieder in der Nations League in die stärkste Liga aufsteigen, aus der die Schweiz ja abgestiegen ist im letzten Herbst. Das heisst, ganz unwichtig sind die Matches nicht. Bei den Frauen ist das alles noch ein bisschen mehr verknüpft als bei den Männern. Darum kann man schon sagen, dass das der erste Ernstkampf war von der Trainerin Pia Sundhage. Und ich finde, die Schweiz hat einigermaßen souverän gemeistert. Man muss aber auch sagen, dass das, wie ich finde, die Ansprüche sein müssen. Die Türkei ist, wenn es mir recht ist, Nummer 62 von der Welt. Die Schweiz ist 22. Aserbaidschan ist übrigens noch schlechter klassiert als Türkei. Ungarn ein bisschen besser. Also die Schweizerinnen sind klare Favoritinnen in dieser Gruppe. Zum Match. Die Türkinnen haben gar nicht viel gemacht geführt. Sie haben ein, zwei Standardsituationen gehabt, was gefährlich geworden sind. Beim Goal zum Beispiel, bei dem 1-3, was sie dann noch geschossen haben in der Schlussphase. Sonst sind die Schweizerinnen sehr dominant gewesen, sehr viel Spielanteil, haben auch viel probiert geführt. Es ist nicht immer ganz gut aufgegangen, oft so ein bisschen die Bälle vertändelt oder der letzte Pass. Aber irgendwie haben wir so das Gefühl gehabt, doch, der Wille ist so ein bisschen da etwas zu kreieren und etwas zu machen. Also man hat die Aufgabe ernst genommen, man hat gewusst, dass die Türkinnen rein werden, den Ball überlassen. Und man hat dann auch probiert, mit dem so ein bisschen etwas anzufangen. Sinnbildlich natürlich dann schon, dass zwei von drei Goal sind nach Ecke gefallen. Das dritte war auch ein Kopfballgoal von einer Innenverteidigerin. Also das eine hat Luana Bühler gemacht, die andere zwei, Viola Caligaris. Ja, die Stürmerinnen sonst, Alaia Pilgrim vor allem, nicht mega viel Ball gesehen, wenn sie mal Chance gehabt hat. Habe ich das Gefühl gehabt, dass sie sich gut bewegt hat, gute Ansätze gehabt. Aber jetzt nicht gerade gefüttert worden mit Ball, sei es mit Flanken oder durch Mitte durch. Ja. Aber solider Auftakt. Am Dienstag geht es weiter zur unüblichen Zeit, um 2 Uhr am Nachmittag wegen der Zeitverschiebung. Und zwar in Baku gegen Aserbaidschan. Ja, ist wohl ein ähnliches Spiel zu erwarten, wie über die ganze Kampagne jetzt solche Spiele zu erwarten sind bei diesen Gegnerinnen. Aber gerade nach dem Herbst mit diesen brutalen Niederlagen, vor allem gegen Spanien, ja, tut jedes Erfolgserlebnis gut und dann ist es wahrscheinlich auch ganz egal, wer da wirklich gegenübersteht. Fürs Gefühl sicher gut und eben auch nicht ganz unwichtig für den Weiterverlauf dann von der Nations League. Ciao, ciao.
Das war der Marcel. Und ich habe mich gerade vorher spontan entschieden, wir steigen aus mit dem Ricardo Cabanas, Rekordmeister. Aus welchem Jahr ist das gewesen?
Jesus Gott. Ich sage 12.
Also Thomas sagt 12 und wenn es nicht 12 ist, lösen wir das nächste Sendung auf. Oder vorher schon vergessen wir es auch. Auf jeden Fall. Mit lieben Grüßen an Benny, der uns immer zulässt, der das aufgenommen hat. Er ist nämlich dem Schiedsrichter nach und hat ein Reportage gemacht, ja, über den Jacot, den Schiedsrichter damals. Genau. Hey, danke vielmals, dass ihr uns zuhört. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich sehe, dass uns jemand zuhört. Und wir kommen in einer Woche wieder. Bis dann. Ciao zusammen.
Spitzen, Rekordmeister. Was meinst du eigentlich, wer du bist? Rekordmeister. Du, dir ist gar nicht bewusst, um was es geht da. Das ist super vom Rekordmeister. Eine Institution, hey. Ich will Konzentration, hey. Wir geben alles für den Club und du lachst um mir, hey. Respekt.